Wechsel von Sonne und Wolken, maximal 11 bis 15 Grad. 11 Uhr. Im Norden Israels sind nach Angaben der Armee am Morgen 8 Raketen aus dem Libanon eingeschlagen. Verletzte soll es dabei nicht gegeben haben. Die israelische Armee griff im Gegenzug Dutzende mutmaßliche Stellungen und Waffenlager der radikal-islamischen Hisbollah an. Örtliche Medien berichteten von mehreren getöteten Sanitätern. Eine irakische Drohne sei abgefangen worden, berichtete Israel außerdem. Vorgestern war der Chef der Hisbollah-Milizen Nasrallah bei einem israelischen Luftangriff auf einen Vorort von Beirut getötet worden. Der Libanon hat ab morgen eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. CDU-Chef Merz plädiert dafür, kriminelle Jugendliche härter zu bestrafen. Der Kanzlerkandidat der Union sagte der Bild am Sonntag, dass er die Anwendung des Jugendstrafrechts einschränken wolle. Einzelheiten von Sven Weingärtner.
Er habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass über ein Wahlrecht mit 16 Jahren gesprochen werde, die Strafmündigkeit aber für Jugendliche zwischen 18 und 21 Jahren liege, so Merz im Zeitungsinterview. Und zwischen 18 und 21 werde fast regelmäßig nach Jugend- und nicht nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Er finde, das sollte sich ändern, sagte Merz. Im Falle eines Wahlsiegs kündigte er zudem eine Stärkung der Justiz an. Für Kriminelle brauche es, so wörtlich, klare Stoppsignale. Verfahren dürften nicht jahrelang dauern. Strafe müsse schnell kommen. Dafür müssten die Gerichte ausgestattet und Verfahren vereinfacht werden.
Die FDP fordert einen neuen Anlauf, um das Asylrecht zu verschärfen. Dazu müsse es neue Spitzengespräche des Ampelbündnisses mit CDU und CSU geben. FDP-Fraktionsvize Meyer sprach von staatspolitischer Verantwortung, die, so wörtlich, illegale Migration unter Kontrolle zu bringen. Meyer sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Zahlen müssten gesenkt, die Abschiebungen konsequent fortgeführt werden. An einem Treffen müssten Bundeskanzler Scholz, Vizekanzler Habeck, FDP-Chef Lindner sowie Oppositionsführer und CDU-Chef Merz teilnehmen, so Meyer. In einer Bäckerei in Marpingen hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, griffen die Flammen vom Backofen auf die Decke des Raumes und dann auf das Dach des Gebäudes über. Der Brand konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. In der Bosener Mühle in Nohfelden beginnt zur Stunde die Abschlussmatinee des 29. Mundart-Symposiums. Veranstalter sind SR3 Saarlandwelle und der Landkreis St. Wendel. 5 Mundartkünstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Sprachregionen arbeiten seit vorgestern zusammen. Der Eintritt zur Abschlussveranstaltung mit Musik und Lesungen ist frei. Der saarländische Profiboxer Jürgen Doberstein ist neuer Weltmeister im Supermittelgewicht des Boxverbandes GBC. Der Kleinblittersdorfer hat gestern Abend in Saarbrücken klar nach Punkten den Kampf gegen Twaha Kasim aus Tansania für sich entschieden. Aus der Nachrichtenredaktion Ute Mühlbauer.
Von Beginn an war der Saarländer der aktivere Boxer, ging von der ersten der 12 Runden an in die Offensive und traf dabei auf einen Gegner mit einer sehr stabilen Verteidigung. Bis zur Hälfte des Kampfes gelang Jürgen Doberstein aber kein Wirkungstreffer. Dann veränderte der 35-Jährige seine Taktik, bewegte den Gegner mehr und erzielte am Ende der 9. Runde Treffer mit deutlicher Wirkung. In den letzten der 12 Runden erhöhte der konditionsstarke Doberstein noch einmal das Tempo. Es wurde ein klarer Punktesieg. Damit erfüllt sich nach 25 Jahren im Ring der Traum vom Weltmeistertitel für Jürgen Doberstein.
Das waren die Nachrichten mit Magnus Neuschwander. Aktuelle Meldungen jederzeit auf srinfo.de.
11 Uhr und 3 Minuten. Guten Morgen, hier ist der SR1 Verkehrsservice und Vorsicht auf der A1 Saarbrücken Richtung Trier. Zwischen Illingen und Eppelborn, da ist ein Auto auf der Straße liegen geblieben. In Saarbrücken ist die Luisenthaler Straße gesperrt, da läuft ein Feuerwehreinsatz und geblitzt wird auf der A8 Saarlouis Richtung Pirmasens, auf der Sulzbachtalbrücke und am Ortseingang Saarwellingen, wenn ihr aus Richtung Nalbach kommt. Habt ihr was Neues? Wenn ja, dann 0800 700 8000. Das ist die kostenlose SR1 Stau- und Blitzer-Hotline. Heute werden es herbstliche 11 bis 15 Grad, die 11 Grad eher so Richtung Hochwald, die 15 Grad Richtung Mosel und Saar und ansonsten Sonne, Wolken, aber schön Sonne heute vor allem, Regen soll es erstmal keinen geben.
SR1, der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Hape Kerkelings Oma Bertha hatte ein großes Geheimnis. Wer war ihr Vater? Hape Kerkeling begibt sich auf Spurensuche, betreibt akribische Ahnenforschung. Also detektivische Arbeit, die du da eigentlich geleistet hast, oder, Hape?
Absolut. Also es grenzt schon an wissenschaftliche Arbeit, was ich da gemacht habe. Wenn ich mich einmal festbeiße, höre ich nicht auf.
Dr. Kerkeling, Sie sind bereit für den Geschichtsunterricht und wir reden gleich weiter über das bestgehütete Geheimnis deiner Familie. Vielleicht lüften wir das heute noch.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Komm einfach nicht dahinter, trotz aller Mühe. Ich kapier nicht, dass ich das nicht kapiere. Hab's mit Google probiert, Fachartikel studiert, auf nem einsamen Berg meditiert, endlos philosophiert, bin noch immer verwirrt, sag, geht's hier wem genauso wie mir? Woran merk ich, dass es Liebe ist? Ich versteh meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt, das merkst du dann, haben sie gesagt. Woran merk ich, dass es Liebe ist? Das verraten einem die Bücher nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein, wenn ich's weiß, sag ich Bescheid.
Je me demande parfois si l'amour n'est qu'un triste rêve. Est-ce l'odeur ou le grain de la voix qui font que nos battements s'élèvent? Quand les corps s'enlacent, les cœurs s'embrassent, la vie s'enflamme et tout repart. Oui, mais nos sentiments sont comme ces nuages qui s'habillent de peur ou d'espoir. Tu sais, tant de questions s'en viennent et le temps me rappelle qu'il est urgent, ma belle, de nous aimer. L'intérieur, l'Éden, un jardin pour soi-même, un cri du cœur qui cherche à s'exprimer.
Pour un mec, je dois suivre, je verstehe meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt, das merkst du dann, haben sie gesagt. Pour un mec, je dois suivre, das verraten einem die Bücher nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein.
Je vais aimer toute voile dehors, à l'air libre, au doux son désaccord. Qu'importe les joies, les peines, aimer où le vent me mène. Moi je vais aimer toute voile dehors, à mon cœur comme des envies d'un corps. Rire au nez des chrysanthèmes, aimer où le vent me mène.
Fühle nicht, doch ich lass mich mal drauf ein. So schwer kann das ja nicht sein.
Die beste Musik für die besten Momente. Die besten Momente mit der besten Musik. Die beste Musik für das Saarland. SR1, deine Eins.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la.
between. One gets torn apart, one gets a broken heart. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. I'm fields of flowers grow.
Von SR1 und HR3 habe ich dieses Mal Harpe Kerkeling zu Gast. Es gibt ein paar Personen, ein paar Menschen, die du in deinem Buch Gib mir etwas Zeit ganz besonders beschreibst. Ein ganz wichtiger Mensch ist, wir haben es eben schon erwähnt, deine Großmutter Oma Bertha. Du sagst, irgendwie seelisch ist sie mein Kumpan, meine Verbündete, meine Seelenverwandte. Oma und ich sind eher wie zweieiige Zwillinge. Ich weiß immer, was sie denkt und sie weiß immer, was ich fühle. Wir ziehen unser Ding durch. Was hätte Oma Bertha denn zu dieser Ahnenforschung eigentlich gesagt?
Ich könnte mir vorstellen, dass sie gesagt hätte, mach mal weiter, Hans-Peter. Du bist so ein akribischer und bist sehr ehrgeizig. Wer weiß, was du rausfindest.
Oma Bertha hat dir auch gesagt, die schwersten Dinge im Leben sollst du eher mit einer Prise Humor und tiefem Gottvertrauen nehmen. Brauchtest du Humor bei deiner Recherche?
Ja, da brauchte ich in der Tat hier und da Humor, um auch zu verdauen, mit wem ich da so alles verwandt war. Also beispielsweise, als ich in die Untiefen der Amsterdamer Kerkelingschen Geschichte eingestiegen bin, tat sich irgendwann in einer Nebenlinie eine Familie auf, mit der ich verwandt bin, wo es eben auch einen Sklavenhändler gab. Und da war ich schon sehr froh, als ich feststellen durfte, mit dem bin ich nicht direkt verwandt. Stattdessen war ich dann verwandt mit einem Bordellbetreiber.
Okay.
Und der hatte eben oben über seinem Bordell, wie das halt in Holland so ist, alles getarnt. Im Coffeeshop gibt's ja heute auch kein Coffee, sondern es gibt Drogen. Und so gab es damals im Hutladen eben auch keine Hüte, sondern was anderes.
Aber wenn du und Oma Bertha, wenn ihr so ein Herz und eine Seele wart, hat dich denn ihre Sicht und der Humor auch immer bestärkt? Du warst ja schon früh jemand, der ein Talent für das Lustige hatte. Ist sie jemand, der dich da auch immer aufgebaut und bestärkt hat?
Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob meine Oma immer alles so lustig fand, was ich da gemacht habe. Manches fand sie sicher auch befremdlich, als ich dann beispielsweise, die Älteren werden sich erinnern, mit Honeyline um die Ecke kam. Aber meine Oma hat das laufen lassen und hat auch immer gesagt, Junge, ich glaube, du weißt, was du tust. Mach mal. Und das hat sie dann, glaube ich, auch bis zum Ende ihres Lebens nicht bereut.
Aber sie hat eben auch geschwiegen über ein Geheimnis. Also man wusste zum Beispiel nicht, wer war ihr Vater?
Nein.
Denn als Kind ist sie ja ohne Vater aufgewachsen. Oder gab es einen Ersatzvater?
Naja, ich war immer im guten Glauben, ich würde meinen Urgroßvater kennen, nämlich den Rittmeister Josef, mit dem meine Urgroßmutter verheiratet war. Der einzige Urgroßvater, den ich noch persönlich kennengelernt habe und mit dem meine Großmutter kein besonders gutes Verhältnis hatte. Und dann gab es eben diese besagte Urkunde, aus der hervorging, dass meine Großmutter nun ein uneheliches Kind war. Und dann habe ich irgendwann nach sehr langer Recherche eins und eins zusammengerechnet. Ich hatte einen hohen britischen Anteil. Da war irgendwann klar, der musste von meiner Oma kommen aus Marienbad. Und Marienbad ist nun mal ein mondäner Kurort. Meine Großmutter immer sehr stolz darauf, dass sie aus diesem Ort stammt. Und dann habe ich irgendwann spaßeshalber recherchiert. Da habe ich gedacht, gibt's einen Engländer, der irgendwie, vielleicht ein bekannter Name, der um 1903, 9 Monate vor der Geburt meiner Großmutter dort war. Und siehe da, da gab es jemanden sehr berühmten und das war König Edward VII. Von England.
Dein Royal-Gen kommt daher.
Der, wie der Zufall es will, eigentlich nicht Edward hieß, sondern Bertie von Albert und meine Großmutter hieß Bertha. Und dann habe ich die Fotos von ihr und ihm verglichen und dachte, oha, die Ähnlichkeit ist nicht nur verblüffend, die ist eindeutig. Ähnliches konnte ich dann feststellen bei meinem Vater, bei meinem Bruder. Unglaubliche Ähnlichkeit zu den Verwandten dieser Royals. Und so habe ich dann mutig weiter geforscht, König Edward den VII. In meinen Stammbaum eingetragen. Und dann muss der Algorithmus rechnen, geht alle Stammbäume meiner Matches, meiner Verwandten durch und schaut, gibt es da Übereinstimmung? Hat irgendjemand den Edward auch in seinem Stammbaum oder einen seiner Vorfahren? Und siehe da, der Algorithmus wurde fündig und bestätigte diese Theorie.
Auf in den Buckingham Palace, lass uns morgen sofort losfahren. Am Ende bist du noch mit King Charles verwandt.
Bin ich. Ich bin im Prinzip sein Onkel um ein paar Ecken rum. Aber machen wir beide uns bitte nichts vor. Mein Urgroßvater ist sein Ururgroßvater. Ist man wirklich scharf auf die Verwandten?
Komm, Harpe, du spuckst.
Der freut sich, glaube ich, einen Ast, wenn ich mich melde.
Das kann sich doch keiner ausdenken.
Nein, das kann sich auch keiner ausdenken.
Man mag es ja kaum glauben.
Nein, die Geschichte ist bekloppt und Bärbel, ich prophezeie dir eins. Mach es und du wirst feststellen, jede dieser Analysen wird unglaublich überraschende Ergebnisse zutage fördern.
Am Ende sind wir noch Geschwister.
Ja.
Dann hätte die Oma, als sie angefangen hat, ein bisschen geistig abzubauen, man könnte auch sagen, dement zu werden, Märchen zu erfinden über Schlösser und Adel. Da habt ihr ja alle gedacht, die Oma, die flüchtet sich da in Fantasien.
In eine Traumwelt, ja. Also sie erzählte dann, ab dem 90. Lebensjahr wurde sie dement und sie hätte als Kind im Schloss gewohnt, beim Grafen und der Prinzessin und dann hätte die Kaiserin sie besucht und wo immer dachten, oh Gott, ja, die Oma hat sie da so schöne Vorstellungen davon, wie ihre Kindheit war. Auch das habe ich dann natürlich recherchiert und siehe da, tatsächlich, sie lebte im Schloss und zwar im Schloss des Grafen Bonifatius von Hatzfeld-Drachenberg. Der Herr hieß wirklich so und seiner bezaubernden Gattin, der Prinzessin Olga von Manugbai. Auf jeden Fall habe ich das dann herausgefunden.
Oma Bertha, eine Oma, die gar nicht so ohne Vater aufgewachsen ist, den es eben dann doch gab und ein Geheimnis. Also Leute, wir sind auf dem Weg der Ahnenforschung und mir ist schon ganz schwummrig. Ich bin bereit, meine Spucke abzugeben. Bis gleich, liebe Happe.
Best when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone silent tears full of pride in a world.
Uh-huh.
Wenn man sich auf die Spurensuche macht mit den Ahnen, dann kann es sein, dass wie bei Harpe ein König, ein Luther und noch tolle andere Verwandten, zum Beispiel die Cousine dritten Grades aus Sachsen dabei herauskommen.
Ja, und die Gisela.
Genau, die Gisela. Und das kann man ja erstmal, wenn man die Wissensgrundlage hat bei deiner Spurensuche, dann weiß man, und du hast es eben erwähnt, den Kerkelings. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts ging es den Kerkelings in Amsterdam richtig gut. Die Niederlande, florierende Wirtschaftsmacht. Was waren das für Leute? Waren die eingebunden in die Bürgergesellschaft? Haben die sich eingebracht? Oder ging es ums Verdienen?
Der Gerrit Kerkeling war einer der 20 reichsten Niederländer und hat sich einen Prachtbau an die Kaiserskracht gesetzt. Und er war ein Händler. Der war tätig im Wein- und Gewürzhandel. Und die Schiffe schipperten immer so zwischen Amsterdam, Porto, Genua und Tunis hin und her. Also der war wirklich auf dem Höhepunkt seiner Macht, ließ sich von den teuersten Malern porträtieren. Und das ist quasi die Keimzelle dieser Familie. Ursprünglich kamen die mal aus Lübeck. Da hießen sie noch Kerkring. Das klang aber in Holland nicht so gut. Also wurde der Name kurzerhand eingeholländischt. Und aus dem R wurde ein L, Kerkeling, was nichts anderes bedeutet als derjenige, der fromm in die Kirche geht. Das war ein tolles Branding. Und das war so der Höhepunkt der Macht.
Gute Grundlage vielleicht für Geschäfte. Das ist, klingt seriös, gibt Vertrauen. Gibt's denn Ahnen, auf die du gestoßen bist, die dir ähnlich sind oder von denen du sagst, Mensch, die hätte ich gerne mal persönlich kennengelernt. Du bist ihnen ja jetzt sehr nah, dir fallen die Namen auszusprechen leicht, du kannst zwischen den Jahrhunderten hin und her springen, aber gibt's einen, der dir ans Herz gewachsen ist?
Ja, also eigentlich ist der Sohn vom Gerrit, mein direkter Vorfahre, der Barend, der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das war der Revoluzzer, das war der, der mit dem Kopf durch die Wand wollte, der war das schwarze Schaf der Familie. Die Familie war streng calvinistisch und er ist dann aus Liebe zum katholischen Glauben übergetreten, was in Amsterdam des 17. Jahrhunderts etwa gleichzusetzen war mit einem Punk in den 80ern. Katholizismus war voll der Punk und das hat er durchgezogen. Also den hätte ich gerne kennengelernt.
Und calvinistisch beinhaltet ja auch immer einen hohen Arbeitsethik und eine hohe Arbeitsmoral, die hast du ja auch. Also wenn du dich auf ein Projekt einlässt, taucht das da auch ein bisschen auf. Und du weißt, Harpe, wir brauchen Geschichtslehrer. Es gibt einen großen Mangel an Lehrer. Ich glaube, du wärst jetzt bereit, diesen Job mit zu übernehmen.
Bei diesem thematischen Fenster, glaube ich, könnte ich jetzt mitreden. Ja, also das goldene Zeitalter der Niederlande und auch die Zeit so um 1900, Edward der Siebte, diese Periode, da bin ich ganz firm.
Wenn man auf diese Existenzen schaut, auf die Lebenswege, die du ja sehr genau nachgezeichnet hast, du begleitest sie oft von jungen Menschen bis zum Tod, du bist ihnen schreibend ja nahe gekommen, muss man ja auch einfach sagen, das Leben sind auch echt Zufälle, ja? Entscheidest du dich, nach links oder nach rechts zu gehen? Ziehst du um? Machst du das Geschäft? Nimmst du die Aufgabe an, die an dich herangetragen wird? Ziehst du das uneheliche Töchterchen dann doch groß? Also das Leben ist kein gerader Plan.
Nein, das Leben ist überhaupt kein gerader Plan. Es ist sehr viel von Glück und Zufall abhängig. Das ist absolut richtig. Das ist auch so dieses Entscheidende, was man dann mitnimmt aus der Ahnenforschung. Aber nichtsdestotrotz liegt unter allem immer so ein Motto. Und bei meiner Familie war das Versteckspiel, was sich offensichtlich über die Jahrhunderte durchgezogen hat. Der Barend, mein Vorfahr aus Amsterdam 1620, musste sich verstecken, weil er in einer calvinistischen Umgebung zum Katholiken wurde. Mein Großvater musste sich quasi während der Nazizeit verstecken, weil er gegen das Regime war und Kommunist war, was ihn dann schlussendlich ins Konzentrationslager gebracht hat. Meine Großmutter war am Ende eine Prinzessin und keine Straßenbahnschaffnerin, auch die musste sich verstecken.
Damit hat sie ihr Geld während ihres Lebens, des Krieges dann verdient.
Und auch ich musste mich eine Zeit lang verstecken, weil ich für die Öffentlichkeit heterosexuell und nicht schwul war. Also dieses Motto, dieses Unterschwellige zieht sich durch und vielleicht habe ich diesen Familienbann jetzt ein für alle Mal gebrochen.
Indem du es aufgeschrieben und ausgesprochen hast. Und wenn wir auf unsere Familie schauen, wenn wir älter, also als Kind werden wir hereingeworfen, können uns die Familie nicht aussuchen. Aber je älter wir werden, vielleicht geht's dir anders, aber oft werden einem ja Familienmitglieder auch ein bisschen fremd. Man erkennt plötzlich, was haben die denn für einen Blick aufs Leben. Vielleicht hätten wir mit bestimmten Tanten, Cousinen, Vätern, Stiefvätern auch gar keinen Kontakt mehr. Oder merken, wir entfernen uns von ihnen, je mehr wir unsere eigene Persönlichkeit ausbilden. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, deine Familie ist dir auch ein bisschen fremd?
Also, ich hatte als Kind gar nicht so ein Interesse an all meinen direkten Verwandten. Mit den Jahren und mit der Größe des Abstandes stelle ich fest, zu keinem dieser Verwandten will oder kann das Band abreißen. Hm. Ich bin irgendwie mit allen verbunden. Wie auch immer das funktioniert, mystisch, spirituell, keine Ahnung. Und deswegen, solange wir Verwandte haben und umgeben sind von unseren Lieben und auch wenn sie uns manchmal gehörig auf den Keks gehen. Es ist wichtig, dass wir Kontakt zu ihnen halten und irgendwie in Frieden mit ihnen leben.
Spricht der Familienmensch Harpe Kerkeling. Bis gleich, liebe Harpe.
Bis gleich.
Vor 31.
Jetzt ein Update vom SR1 Verkehrsservice. Vorsicht, wenn ihr auf der A1 Saarbrücken Richtung Trier unterwegs seid. Da liegt ein kaputtes Fahrzeug zwischen Illingen und Eppelborn. Ansonsten die neuesten Blitzer A8 Saarlouis Richtung Pirmasens auf der Sulzbachtalbrücke und in Saarwellingen am Ortseingang, wenn ihr aus Nalbach reingefahren kommt. Wenn ihr was Neues habt, 0800 700 8000. Heute scheint die Sonne. Es ist eigentlich der schönste Tag der Woche. Ne, nicht nur eigentlich, es ist der schönste Tag der Woche. 11 bis 15 Grad, herbstliche Temperaturen. Dazu fallen die Blätter ein bisschen runter. Und kein Regen heute.
SR1. Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Horst Schlemmer, Hannilein, Sigi Schwebli oder Effie van Dampen. Hinter all diesen Kultfiguren steckt mein heutiger Gast, Harpe Kerkeling. Wir sprechen über seine erste große Liebe und warum er sich in Amsterdam schon immer viel freier, viel glücklicher gefühlt hat als in Deutschland. Und über die Tatsache, dass blaues Blut durch Harpes Adern fließt. Kein Wunder also, dass er in seiner Parodie als Königin Beatrix damals tatsächlich für die echte gehalten wurde. Harpe Kerkeling, bis gleich im Sonntagstalk.
Nochmal ein schnelles Update auf SR1 zwischen Assweiler und Wieskastel. Da ist ein Unfall passiert und da sind auch Leute im Fahrbahnbereich.
We've been on the run, driving in the sun, looking up for number one. California, here we come.
right back where we started from. Well, hustles, grab your guns, your shadow weighs a ton. Driving down the 101, California, here we come. Right back where we started from, California. Gonna stop me now, California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the roar, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California.
Sonntagstalk mit Harpe Kerkeling, und Harpe Kerkeling betreibt Ahnenforschung. Und die Frage ist ja, was können uns Ahnen eigentlich sagen? Sind wir mit ihnen nur verwandt oder haben wir vielleicht auch Charakterzüge von ihnen übernommen? Fühlen wir uns ortener, in denen sie lange gelebt und gewirkt haben? Lass uns noch mal ganz kurz über den Heringskönig reden, lieber Harpe. Ja. Dein 13. Großvater.
Wilhelm van Loon.
Ja, was ist das da gewesen? Auch Holland.
Auch Holland. Wilhelm van Loon ist mein 13. Großvater, der Heringskönig, einer der Mitbegründer der Vereinigten Ostindischen Kompanie. Und da gibt es in der Tat eine recht komische Geschichte, die mich mit ihm schon verbunden hat, bevor ich überhaupt wusste, dass ich mit ihm verwandt bin. Zum 80. Geburtstag von Loriot, dem Wunderbaren, gab es seinerzeit eine Dokumentation und man bat mich um einen Videokommentar. Und da ich in der Zeit in Amsterdam, wie der Zufall es wollte, zu tun hatte, schlug der Sender in der ARD vor, man könne doch dieses Interview im Hause van Loon in Amsterdam machen. Und dann bin ich in dieses Haus rein und dachte, oh, hier ist es wirklich so, wie es im goldenen Zeitalter gewesen sein muss. Mhm. Die Zeit ist stehen geblieben. Und dann blickte ich auf das Bild von Wilhelm van Loon, der da im Nerzmantel an der Wand hing, und dachte, eigentlich sieht er aus wie Opa Hermann. Und habe wirklich auch noch darüber gelacht, nicht ahnend, dass ich knapp, ich weiß nicht, wie viele Jahre dazwischen liegen, 10 Jahre später herausfinden würde, dass das tatsächlich mein 13. Großvater war.
Da kriegt man ja Gänsehaut.
Ja, Ja, kriegt man auch.
Also man kriegt Gänsehaut, weil es so viele Verstrickungen gibt, die wir unbewusst gehen oder die unsere Wege kreuzen. Aber dein Auftritt als Königin Beatrix, 91 war das, glaube ich, hast du...
Lecker Mittagessen, ja, sicher. Ja, ja.
Hast du Oma Bertha zu verdenken? Die hat dich ja so ein bisschen angesteckt mit der Faszination für die Königshäuser. Und das ist ja auch wieder die Niederlande, ja? Also das ist ja auch eine Verbindung.
Absolut, ja. Und Oma hat mich immer bestärkt, auch wenn ich habe als 12-, 13-Jähriger auch manchmal Briefe geschickt und irgendwie herzlichen Glückwunsch, Prinzessin so und so, alles Gute zum Geburtstag. Und da kam auch immer schön Post zurück.
Ein Fanboy der Royals, so kann man dich ja ein bisschen nennen. Hast du denn auch schon, du warst ja auch schon auf Einladung der britischen Botschaft bei einem festlichen Abendessen.
Richtig, da war ich damals eingeladen, da bekam Prinz Charles den Nachhaltigkeitspreis und sollte ihm auch persönlich vorgestellt werden. Und das hat leider nicht gehauen, aber ich verrate nicht, warum, das steht im Buch.
Ganz genau, das muss man nämlich lesen. Wahrscheinlich hast du lange dich vorbereitet und alles geübt, muss man bestimmte Etikette können, bevor man auf Herzogin Camilla und König Charles trifft.
Das Entscheidende ist, dass man die Klappe hält, nicht das Wort an ihn richtet und auf keinen Fall auf ihn zugeht.
Es reichen die Menschen, diese diversen Menschen, die deinen Weg kreuzen, von Dänemark bis Schweden, Australien und USA, alles irgendwie mit dir verwandt und verbandelt über, ich weiß nicht, 7, 8, 9 Ecken. Also ist das kein Quatsch, wenn man jetzt sagt, du trägst blaues Blut in dir, wenn auch etwas verdünnt schon.
Etwas verdünnt, aber ich denke, jeder von uns trägt gewissermaßen blaues Blut in sich. Und für mich die schönste Erkenntnis eigentlich dieser Ahnenforschung ist, dass es sowas zum Beispiel wie einen Deutschen gar nicht gibt, weil im Laufe der Jahrhunderte so viele Menschen eingewandert sind von Nord, von Süd, von Ost, von West. Also der Deutsche an sich kommt aus dem Ausland und es trifft auf jeden zu. Wir alle waren Migranten und sind es immer noch und bleiben es auch. Und das ist für mich eigentlich die schönste Erkenntnis. Und deswegen ist es auch schwierig, sich über sowas Biologistisches zu definieren. Und drum werde ich nicht müde zu sagen, dass das, was unsere Nation verbindet, vor allem der Glaube an die Freiheit ist.
Ganz genau. Und letztendlich kommen wir alle von irgendwo her. Wir bleiben nicht lange und ziehen dann weiter. Ich muss noch mal fragen, also mir geht dieser König Edward der VII. Nicht aus dem Kopf. Was er jetzt politisch bewirkt hat, weiß ich nicht.
Der war ja auch ein Charmeur. Deswegen wundert es mich nicht, dass er dir nicht aus dem Kopf
geht. Nicht, dass ich ihm jetzt verfalle, aber die Mutter deiner Großmutter, ist die da einfach durch dieses Marienbad gelaufen? War die irgendwo einkaufen? Wie lernt man König Edward den Zweiten dann kennen oder läuft man sich automatisch in so einem Kurort über den Weg?
Also mein Buch ist ja eine Mischung aus Fakten und Fiktion.
Ach so.
Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung, wie sie sich kennengelernt haben. Aber König Edward ist auch ohne Bodyguards durch den Ort gelaufen. Oh. Da gibt es also Bilder und Belege und Fotos, das weiß man. Es gibt eine belegte Episode, die seinerzeit auf der Wochenendbeilage des Corriere della Sera, einer italienischen Zeitung, gelandet ist. Und die hatten damals herausgefunden, dass König Edward der VII. Einer jungen, 19-jährigen Radfahrerin beherzt das Leben gerettet hatte, indem er sich vors Fahrrad geworfen hat, dessen Kette gerissen war. Die Geschichte ist belegt. Ob das meine Urgroßmutter war, ich weiß es nicht.
Wir glauben es mal.
Im Buch tue ich so, als ob.
Wenn wir beide jetzt mal rechnen, dann wärst du ja in der Thronfolge, in der möglichen Thronfolge, rechne mal bitte mit, wie viel...
Ja, das ist relativ schnell gerechnet. Ich meine, Edward ist der Ur-Ur-Großvater von Charles, 3 im Sinn, 5 nach oben. ganz am Ende unten stehen die norwegischen Royals, die auch ein Anrecht auf den britischen Thron hätten, im Falle eines Falles. Bei denen endet es so knapp bei 109, 108 etwa, also stehe ich in etwa auf Platz 111. Wenn meine Großmutter nicht unehelich gewesen wäre, wenn sie nicht katholisch gewesen wäre und wenn sie nicht mit einem strammen Kommunisten verheiratet gewesen wäre. Insofern stehe ich da leider nicht.
Ich freue mich, dass du noch Zeit für uns hast im Sonntagstalk und dich noch nicht in den Wettkampf und Wettstreit um die Thronfolge dann ringen musst. Harpe Kerkeling, bis gleich.
Bis gleich. I see you.
I see you.
Oh, it's been a year. And we barely made it here. We got covered in dust. this won't be the end of us. I'll take the early flight to make sure that you're alright. If you need a lifeline, you don't have to tell me. So call me night or day, just say the time and place. If you need a lifeline, you don't have to tell me. I'll take the early flight to make sure that you're alright. If you need a lifeline, you don't have to tell me. So call me night or day, just say the time and place. If you need a lifeline, you don't have to tell me twice. It's cold on your skin, and a heaviness sinks in. I will take the weight off your shoulders if you want. You don't have to carry it all alone. I know you do the same for me no matter what. And if I called you, you would tell me. I'll take the early flight to make sure that you're alright. If you need a lifeline, you don't have to tell me. So call me night or day, just say the time and place. If you need a lifeline, you don't have to tell me. Have to tell me twice. Say the time and place. If you need a lifeline, you don't have to tell me twice.
Der Großvater, ein gebrochener Rebell, die Großmutter, eine Straßenbahnfahrerin, die in Wirklichkeit ein Krönchen verdient hätte, der König und der Luther, all das ist drin im neuen Buch von Harpe Kerkeling, der heute an diesem Sonntagstalk von SR1 und HR3 mein Gast ist. Und wenn wir nochmal auf unsere Ahnen schauen, dann, und man liest dein Buch, dann stellt man fest, wie viel Strahlkraft Familie hat. Das habe ich mitgenommen vom Lesen.
Ja, das ist in der Tat so. Und tatsächlich, jede Familie hat eine Strahlkraft. Jede Familie ist ihre eigene Dynastie und kann die Welt dramatisch zum Positiven verändern. Und dieser Kraft muss man sich immer wieder bewusst werden.
Eine andere Kraft ist, und da bewundere ich natürlich nochmal deinen Großvater, der die kommunistischen Flugblätter eben verteilt hat, der keiner gewesen ist, der gesagt hat, man konnte nichts tun, der etwas getan hat, der ins KZ Buchenwald deportiert wurde, der im Zuchthaus lange gesessen hat und wo du ja auch sagst, das ist ein Erbe, sein Erbe ist dir eine Verpflichtung und eine Mahnung auch zugleich. Also es sind auch politische Zeiten.
Ja, natürlich. Das war mir auch ganz wichtig, das Schicksal meines Großvaters nochmal aufzuschreiben, dieses stillen, aber doch gebrochenen Mannes, der am Ende seines Lebens einfach keine Worte mehr gefunden hat für das Unsagbare, was er im Konzentrationslager erleben musste.
Harpe Kerkeling ist unser Gast im Sonntagstalk und Politik spielt eine Rolle, Begegnungen, Zufälle, aber eben auch die eigene Liebe. Und du bist sehr, sehr offen in dieser großen Liebe zu Duncan, von dem du ja schreibst, er hatte etwas Engelhaftes, ja. Du schon in Deutschland bekannter Fernsehstar, Duncan ein Model und ihr habt euch kennengelernt in Amsterdam. Also diese Stadt hat dir auch Liebe geschenkt in, für die Liebe schwierigen Zeiten, den 80ern bzw. den 90er Jahren, Anfang von AIDS.
Ja, ich wollte diese Geschichte unbedingt aufschreiben, auch um meine Verbindung natürlich nochmal zu Amsterdam zu zeigen, aber vor allem auch um Duncan ein Denkmal zu setzen und an die vielen Menschen noch einmal erinnern, die durch diese grauenvolle Krankheit AIDS im Laufe der letzten Jahrzehnte, es sind über 30 Millionen Menschen, die daran gestorben sind. Das war mir nochmal wichtig, das aufzuzeigen.
An unsere Freunde, an Wegbegleiter, ja, die wir verloren haben.
Ja.
Man kann das eigentlich heute, glaube ich, gar nicht jemandem mehr erklären, erklären, Nein. was das hieß fürs Liebesleben, dass AIDS immer präsent war.
Ja, es war halt immer dieser große Schatten über einem. Also nun war es natürlich für mich als Schwulen nicht so einfach, Mitte oder Anfang der 80er Jahre das offen zu leben. Das ging in der Bundesrepublik gar nicht. Deswegen habe ich mich ab und zu mal nach Amsterdam zurückgezogen, wo man damals auch schon viel, viel toleranter war. Und zu diesem...
Also war Deutschland noch sehr verstaubt und sehr zurück.
Ja.
Sehr verschlossen und sehr konservativ.
Das hat alles sehr lange gedauert, bis Deutschland sich da geöffnet hat. Und da waren die Niederlande schon immer deutlich weiter. Das hat aber sicher auch mit unserer dunklen Geschichte zu tun, dass da immer noch so ein Griff quasi das Ganze irgendwie nicht wirklich liberalisieren konnte. Das hat sich sehr ungut angefühlt. Das war anders in den Niederlanden. Deswegen war ich gerne dort. Und zu diesem Schwulsein gesellte sich dann noch diese Krankheit AIDS, nochmal so ein ganz schlimmes Stigma, mit dem viele Menschen sich bewegen mussten. Und das hat diese Zeit zu einer extrem angstgeprägten Zeit gemacht. Und auch die sexuelle Entwicklung war, sagen wir mal, schon schwer eingeschränkt.
Und du hast Duncan, wie du sagst, ein Denkmal gesetzt, eine sehr zart verletzbare Passage in diesem neuen Buch von dir. Wir sind fast am Ende der Sendung, unsere Zeit rennt weg. Nochmal eine kurze Antwort, liebe Harpe. Am Ende des Jahres, im Dezember, feierst du deinen 60. Geburtstag.
Nein, das stimmt nicht. Ich werde 45.
Ach so, Entschuldigung, wie konnte ich so schlecht in Mathe sein?
Nein. Entschuldigung, ich war zwischendurch krank. Aber eigentlich, ja, ich werde 60. Ja.
Okay, und Horst Schlemmer, kommt der zurück?
Er ist noch immer da.
Der war nie weg.
Also, ich sitze halt die ganze Zeit hier in der Ecke, hör zu. Der Happe fragt dich am Schluss ganz unauffällig nach deiner Telefonnummer, Bärbel. Dann weißt du Bescheid.
Das können wir dann ja privat besprechen, aber ich dachte, der Horst Schlemmer ist jetzt so ein alter weißer Mann, der braucht irgendwie nochmal ein Update.
Ich sag's ihm.
Lieber Harpe, ich wünsche dir für all das, was auf dich zukommt, Lesereisen, Festivals, Feiern, einfach nur das Beste. Und ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir für deine Zeit, Bärbel. Das hat sehr viel Freude gemacht, mit dir zu plaudern.
It was only you and I, but now I feel like I am trapped inside. A life that doesn't feel right. It's not me, it's not me. I thought you're my ride or die, but our love died on a ride. The way you try it till it turns to lies. You see, don't you see?
Yeah, no, we're never gonna be like that. We're never gonna feel like that. You're looking over your shoulder like I'ma hold you back. Boy, you taste like cigarettes. We said you quit on that. You don't know how it feels. Why you take my love just to rip it up? Guess for you, it was not enough. All the best good luck now, trying to find someone new. Who's gonna love you better? Take my love just to rip it up. Guess for you, it was not enough. All the best good luck now, trying to find someone new. Who's gonna love you better? We don't talk, so we don't fight, but we do, baby, we do. I see your problems and I make all of them mine. Shouldn't do it, but do it all of the time. Only you and I know the truth, so tell me the truth.
Yeah. Now we're never gonna be like that, and I'm never gonna feel like that. I'm looking over my shoulder because you hold me back. Now I taste like cigarettes when I said I quit on that.
You don't know how it feels. Why you take my love just to rip it up? It's for you. It was not enough. All the best good luck now, trying to find someone new. Who's gonna love you better?
Rip it up, 'cause for you, ooh, it was not enough.
All the best, good luck now. Try to find someone new.
Who's gonna love you better?
Take my love.
gonna love you better. Better, 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 better. Who's gonna love you better?
SR1 für die besten Momente.
Entre 8,000 millones, no sé cómo te encontré. No sé si es cuestión de suerte o que no perdí la fe. Qué bonita que es la vida cuando estás aquí, dormido a mi lado. Me perdí entre mil planetas y en el tuyo aterricé. Yo venía sin maleta y sin pensarlo me quedé. Tanto tiempo en blanco y negro, pero ahora solo veo colores. Y yo siempre te imaginaba así como era. Sueños, yo te quiero ver brillar. Yo prometo ser tu compi en cielo azul y en tempestad. Contigo quiero crecer, de ti yo quiero aprender. Y ahora que el momento es de los dos, que apaguen la luna, quedemos a oscuras. Me quedo contigo, me quedo contigo. Te imaginaba así como eres tú. Cómo te encontré, será cuestión de suerte o que no perdí la fe.
Te imaginaba von Alvaro Soler. Hallo, hier ist SR1. Euch einen schönen Sonntag. Die Sonne ist da. Nachrichten gleich auch mit Magnus Neuschwander und danach Samu Haber, Ava Max und Dasha.
SR Info. Die Nachrichten.
Hier ist für euch Magnus Neuschwander.
Schwere Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah gehen weiter. Fachleute beraten in Saarbrücken über Grundschulpolitik. Das Wetter im Saarland zunehmend bewölkt, aber trocken bei 11 bis 15 Grad. 12 Uhr. Die schweren Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon sind am Morgen fortgesetzt worden. Die israelische Armee beschoss nach eigenen Angaben Dutzende mutmaßliche Stellungen und Waffenlager der radikal-islamischen Hisbollah. Medienberichten zufolge sollen mehrere Sanitäter getötet worden sein. Für SR Info berichtet Anna Osius.
Im Norden Israels schlugen mehrere Geschosse ein, meldet die israelische Armee. Die Projektile seien aber in offenem Gelände gelandet, ohne Menschen zu verletzen. Auch aus dem Irak soll eine Drohne Richtung Israel geschickt worden sein und wurde abgefangen. Der Libanon rief ab morgen eine dreitägige Staatstrauer aus, um dem getöteten Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah zu gedenken. Übergangsministerpräsident Mikati rief alle Libanesen auf, Differenzen beiseite zu legen und sich auf den, Zitat, Schutz der Heimat zu konzentrieren. Der Iran als engster Verbündeter der Hisbollah forderte aufgrund der fortschreitenden Eskalation eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats.
In Österreich hat am Morgen die Parlamentswahl begonnen. Mehr als 6 Millionen Bürger sind zur Wahl aufgerufen. Erstmals dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren abstimmen. Aus Wien, Silke Hane.
Österreichweit stehen 9 Parteien zur Wahl. In einzelnen Bundesländern treten noch weitere Kleinparteien an. Auf Platz 1 der Umfragen steht erstmals bei einer Nationalratswahl die in Teilen rechtsextreme FPÖ. Sie war bereits bei der Europawahl knapp stärkste Kraft geworden. Erklärtes Ziel von Parteichef Herbert Kickl ist nun die Kanzlerschaft. Die konservative österreichische Volkspartei muss mit großen Verlusten im Vergleich zur Wahl 2019 rechnen. Damals hatte sie unter Sebastian Kurz mehr als 37% der Stimmen auf sich vereinen können. Welche Mehrheiten am Ende im Parlament möglich sein werden, hängt maßgeblich davon ab, ob zwei Kleinparteien in den Nationalrat einziehen, die Bierpartei und die Kommunistische Partei.
Bundespräsident Steinmeier ist zu einem Besuch in Italien eingetroffen. Gemeinsam mit Staatspräsident Mattarella nimmt er zur Stunde an einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Massakers von Marzabotto bei Bologna teil. Dort hatten deutsche Soldaten Ende September 1944 fast 800 Menschen getötet. Der Vergeltungsschlag nach einem Partisanenangriff gilt als eines der schlimmsten Massaker deutscher Soldaten auf italienischem Boden während des Zweiten Weltkrieges. Die Brandstiftungen in zwei Essener Wohnhäusern gestern Abend mit mehr als 30 teils lebensgefährlich Verletzten haben offenbar einen persönlichen